Ja, guten Morgen. Danke, Papa. Als ich eben in der Reihe saß und Gerd die Leitung inne hatte, da habe ich gemerkt, nicht nur das Lied für die Kinder passt gut, sondern auch die anderen beiden Lieder passen gut zu unserer Predigt. Weil heute wollen wir uns mit einem neuen Buch oder einem neuen Brief beschäftigen, dem Hebräerbrief. Und wenn man den Hebräerbrief mit wenigen Worten zusammenfassen möchte, dann geht es eigentlich darum, dass wir unseren ganzen Blick auf Jesus lenken und deswegen auch, ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen und auch genauso, mein Jesus, mein Retter, das passt sehr gut zu dem Brief, weil der Autor des Hebräerbriefs, den wir nicht namentlich kennen, er hat geschrieben am Ende seines Briefes, ich habe euch nur kurz geschrieben, um euch zu ermahnen. Und worin hat er sie ermahnt? Er hat sie ermahnt in vielen Vergleichen und das möchte ich euch heute auch ein bisschen zeigen. Es soll nur so eine Hubschrauberpredigt sozusagen werden, damit wir so einen Überblick über das ganze Buch des Hebräerbriefs bekommen. Also wie groß unser Herr Jesus ist und dass nichts anderes mit ihm zu vergleichen ist. Ja. Wir haben vielleicht nicht mit dem Judentum zu tun, wir kommen nicht aus dem Judentum. Ich kenne keinen von euch, der aus dem Judentum kommt, aber wir hatten ein altes Leben, bevor wir an Jesus geglaubt haben und manchmal sind wir vielleicht geneigt, wie die Hebräer, zu diesem alten Leben zurückzukehren oder Jesus so im Alltag zu vergessen. Ja, der Titel der heutigen Predigt heißt Überblick über den Hebräerbrief und wir wollen uns anhand zwei Punkten ansehen, die uns so ein bisschen Struktur da reinbringen sollen. Ja, worum es in dem Brief geht, von wem er ist und an wen er geschickt ist und auch Thema und Hauptaussage des Briefes dann im zweiten Punkt. Ja, lasst uns nochmal vor der Predigt beten und dazu bitte ich euch aufzustehen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du wahrer Gott und wahrer Mensch bist und dass du dich völlig erniedrigt hast. Du hast dich eine Zeit lang sogar niedriger gemacht als Engel, um uns zu erlösen, um für uns unsere Sünden auf dich zu nehmen, woran wir auch heute Abend mal denken wollen. Und dann bist du aber wieder auferstanden. Du hast den Tod besiegt, weil du ohne Sünde warst. Du bist für uns gestorben. Du hast unsere Schuld getragen und bist dann wieder zum Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir danken, dass du auch unser Schöpfer und Erhalter bist, dass du all unsere Leben in deiner Hand hältst. Und ja, das ist unaussprechlich und wir danken dir von ganzem Herzen. Ich bitte dich, dass in diesem Gottesdienst dein Name groß gemacht wird, dass du mich auch in meiner Unvollkommenheit gebrauchen kannst, ja, deinen Namen groß zu machen. Und ja, wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wir wissen, dass du durch dein Wort zu uns redest. Dafür danke ich dir. Amen. Ja, ich will euch erstmal ein paar Details sagen, die einfach auch wichtig sind. Also, weil wenn wir nicht wissen, wer Autor und wer die Empfänger waren, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, worum es in dem Brief geht. Zum Ersteren können wir nicht so viel sagen und das ist auch nicht so bedeutend. Das werde ich euch gleich noch näher erklären. Der Autor des Briefes wird schlichtweg einfach im ganzen Brief nicht genannt. Das ist nicht so wie in den anderen Briefen, wo am Anfang des Briefes ein Gruß ist an die Empfänger, wo dann steht, oder am Ende des Briefes im Gruß, dass das von Paulus oder sowas war oder von Petrus, sondern wir finden hier gar nichts über den Autoren oder beziehungsweise sehr wenig. Und so wurde in der Kirchengeschichte nur gemutmaßt, dass es vielleicht Paulus war oder Barnabas, Silas, Philippus, Priscilla, Aquila oder Clemens von Rom. Also das hat man alles so in den Raum geschmissen. Doch keiner dieser Leute kann man wirklich definieren als den Autoren. Doch wir finden im Brief, wenn ihr mal mit mir Hebräer 2 aufschlagt, doch einen entscheidenden Hinweis, der uns zumindest ein bisschen Licht ins Dunkle bringt. In Hebräer 2, in Vers 3, da steht, Hebräer 2, Vers 3, Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, also das Evangelium wurde zuerst durch den Herrn verkündigt, der hat es ja selbst bewirkt sozusagen am Kreuz. Und jetzt ist es uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Also der Autor sagt, er selbst und die Empfänger des Briefes haben das Evangelium nicht vom Herrn selbst gehört, sondern von den Aposteln, also die bei dem Herrn waren. Und damit kann man auch schon Paulus, der immer wieder gerne so als der Autor des Hebräerbriefs genannt wird oder vermutet wird, den kann man hiermit höchstwahrscheinlich meiner Meinung nach auf jeden Fall ausschließen. Das ist aber nur meine Meinung. In Galater 1 steht nämlich in Vers 11 und 12, Galater 1, Vers 11 und 12, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also Paulus hat das Evangelium, weil er ja Apostel war, nicht von Menschen gehört, sondern in der Begegnung, die er mit Jesus Christus hatte. Das war zwar nach seiner Auferstehung, als Jesus auch schon zum Himmel aufgefahren ist, aber Paulus war deswegen Apostel, weil er das Evangelium von Christus selbst bekommen hat. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, ich und ihr, wir haben es von anderen gehört. Und somit können wir Paulus auch meiner Meinung nach als den Autoren des Hebräerbriefs ausschließen. Auch wenn er so ähnlich schreibt wie Paulus, was ja nicht heißen muss, dass Paulus vielleicht gar nichts damit zu tun hatte. Vielleicht war es ein enger Mitarbeiter von Paulus. Das ist meine Vermutung, dass dieser Brief vielleicht von Titus oder so geschrieben wurde, weil die Sprache doch sehr ähnlich ist und sowas. Was aber auf jeden Fall auch so in diese Richtung hinweist, ist, wenn ihr mal mit mir Hebräer 13 aufschlagt, und zwar den Vers 23. Da lesen wir von einem gemeinsamen Bekannten des Autors, den er mit Paulus hatte. Ihr sollt aber wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Also was wir hier lesen ist, der Verfasser des Hebräerbriefs kannte Timotheus und war anscheinend auch mit ihm eng verbunden, denn er wollte zusammen mit Timotheus die Hebräer besuchen. So. Und viel mehr ist zu der Autorenschaft des Briefes nicht zu sagen, nur dass ich mit euch vielleicht nochmal 2. Petrus lesen will, um das mal in das Licht der Bibel und auch Gottes Sicht über Autorenschaft von Briefen und Gottes Wort allgemein zeige. 2. Petrus 1, Vers 21. Da lesen wir über das Wort Gottes. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also auch wenn wir wissen, wer der Autor eines Briefes ist, so ist immer der Hauptautor der Heilige Geist, weil er den menschlichen Autoren das zitiert hat sozusagen, was sie aufschreiben sollen. Und somit ist es für uns auch gar nicht so bedeutend, dass wir jetzt nicht wissen, wer der menschliche Autor des Hebräerbriefs ist, weil wir ja wissen, dass der Heilige Geist sowieso auch Teil oder sowieso der Autor des Hebräerbriefs ist. Und was zuletzt noch zu den Autoren zu sagen ist, ist, wenn wir nochmal in Kapitel 13 schauen, und zwar dann diesmal den Vers 24, dann sehen wir uns, wo er sich scheinbar gerade aufhielt. Da steht, grüßt alle eure Führer und alle Heiligen, es grüßen euch die von Italien. Also entweder war er vor kurzem in Italien gewesen oder er hielt sich selbst dort auf. Was ja auch vielleicht dafür sprechen würde, dass er aus dem Bekanntenkreis von Paulus kommt, weil Paulus sich da ja auch aufgehalten hat. Ja, als nächstes möchte ich mit euch betrachten, was wir im Hebräerbrief über die Empfänger sehen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, Hebräerbrief ist doch klar, der Brief wurde an die Hebräer verfasst. Aber wisst ihr, dass kein einziges Mal in dem Brief selbst erwähnt wird, dass es an Judenchristen geschrieben ist? Der Name den wir hier in unseren Bibeln stehen haben. Bei mir steht zum Beispiel Hebräer, bei euch vielleicht Hebräerbrief. Ich weiß es nicht genau. Das griechische Wort oder der griechische Name ist der Brief an die Hebräer. Das ist das einzige Indiz quasi, das wir dafür haben, wenn wir so schriftlich in unsere Briefe reingucken, dass dieser Brief an Judenchristen geschrieben worden ist. Aber das kommt auch nicht von ungefähr. Ja? Also da haben sich nicht einfach irgendwelche Leute in der Kirchengeschichte hingesetzt und haben gelost, welchen Namen geben wir dem Buch jetzt mal, sondern das macht ja durchaus Sinn. Also, zum einen will ich noch dazu sagen, die Namen unserer biblischen Bücher, die sind genauso wenig inspiriert wie die Kapiteleinteilungen in unseren Bibeln. Ja, manche haben sogar, wenn wir mal Bibeln miteinander vergleichen, andere Kapiteleinteilungen. Oder auch die Überschriften, die so über den Abschnitten in unserer Bibel stehen, die sind ja auch von irgendwelchen Übersetzern da eingepflegt worden. Meistens sind sie aber, oder sie sind eigentlich immer auf den Text aufgebaut. Das heißt, da hat nicht einfach irgendjemand was hingeschrieben. Ja. Also, und so auch hier. Der Hebräerbrief heißt deswegen Hebräerbrief, weil in keinem anderen Buch im Neuen Testament wird so viel aus der jüdischen Kultur betrachtet. Also man zitiert nirgendwo so viel das Alte Testament wie im Hebräerbrief. Und so muss man davon ausgehen, dass diese Leute, die Empfänger des Briefes, einfach aus dem Judentum kommen müssten, weil sonst hätten sie gar nichts damit anfangen können. Und sie hatten eine Verbindung dazu, denn sie wollten ja wieder zurück zu dem alten Bund. Ja. Und deswegen ist dieser Name schon richtig, auch wenn er in dem Buch selbst nicht drinsteht. Und ich glaube auch an die Authentizität von diesem Namen, weil der Hebräerbrief ist aus dem Ende des ersten Jahrhunderts, so ungefähr 70 oder 67 nach Christus. Also der Tempel stand noch, weil es wird auch auf den Tempel eingegangen. Aber es war halt schon Ende des ersten Jahrhunderts und schon zu Beginn des zweiten Jahrhunderts haben wir die ersten schriftlichen Niederschreibungen von Zeugen, die den Hebräerbrief auch so genannt haben. Also das waren Leute, die das wirklich noch erlebt haben. Also das waren nicht Leute, die das vom Hörensagen gehört haben oder das einfach so festgelegt haben, sondern es waren wirklich Leute, die irgendwie in Beziehung zu diesen Leuten standen und sowas. Also ich glaube schon daran, dass das glaubwürdig ist. Und abgesehen davon sorgt auch Gott dafür, dass sein Wort wahrheitsgetreu überliefert wird. Und wir sehen eben anhand der Vergleiche, die der Autor macht, dass die Empfänger halt aus dem Judentum kommen müssten. Der größte Teil der Argumentation des Autoren des Briefes geht eigentlich darum, dass Christus größer ist als alle wichtigen Bestandteile aus dem Alten Bund. Er sagt, dass Christus größer ist als Mose und Josua. Das waren so die wichtigsten Menschen im Alten Bund. Ja. Und auch, dass der levitische Priestertum nicht so hoch ist wie der hohe priesterliche Dienst von Jesus Christus. Ja, das war so das A und O von den Juden. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, der priesterliche Dienst von Christus ist viel höher. Und ihr seht also, das war das Thema, das die Empfänger am meisten interessiert hat. Und somit geht der Autor auch auf dieses Thema ein und wir können uns gut vorstellen, dass, weil sie sich so viel für das Thema des Alten Bundes interessiert haben, selbst aus dem Judentum stammen. Und was ich noch zu den Empfängern sagen will, manche Sachen im Hebräerbrief sind nicht so leicht zu verstehen, wenn wir nicht wissen, dass der Brief nicht an eine klassische Gemeinde geschrieben wurde, sondern an eine Gruppe von hebräischen Leuten, die man in drei Gruppen einteilen kann. Ja, da waren zum einen Leute, die sich wirklich zu Jesus bekehrt haben und ihn auch bezeugt haben öffentlich. Das können wir mal aufschlagen, Hebräer 6, da lesen wir zum Beispiel von ihnen. Da kommen wir gleich zu. Also, wenn man das halt nicht macht, wenn man diese Gruppen nicht unterscheidet, dann kommt man zu komischen Auslegungen. Also es gibt halt diese erste Gruppe, das sind wirklich wiedergeborene Christen gewesen, die zwar aus dem Judentum gekommen sind, die sich dann aber zu Jesus bekannt haben und die auch bereit waren, für Jesus zu leiden. Und dann gab es eine zweite Gruppe von Leuten, die waren Teil der Gemeinde, die fanden das Evangelium auch ganz cool, aber die wollten nicht Jesus nachfolgen. Also die haben halt so gesagt, was Jesus gemacht hat, ist ganz cool, aber ich brauche das nicht für mein Leben. Ja, und dann gab es eine dritte Gruppe, die haben das Evangelium gehört. Ja, es wurde ihnen genauso verkündigt, weil sie waren ja unter diesen anderen Leuten. Und sie haben das Evangelium auch verstanden, aber bewusst abgelehnt. Die wollten nicht an Jesus glauben. Und wenn wir das nicht im Hinterkopf haben, dass es diese drei verschiedenen Gruppen von Personen gab in diesem Brief, die zu dieser Gruppe von Empfängern gehört haben, dann kommen wir eben zu ganz komischen Auslegungen. Jetzt Epheser 6 zum Beispiel, wenn ihr das mal mit mir aufschlagt, das ist wohl die bekannteste Stelle aus dem Hebräerbrief, die viele nicht verstehen. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer zu verstehen, wenn wir halt das berücksichtigen. Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Da steht, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie sich für selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Also, der Autor, der argumentiert hier zu der zweiten Gruppe von Leuten oder auch zu der dritten Gruppe, die das Evangelium von Christus gehört haben, dass er für ihre Sünden gestorben ist, wenn sie sich zu ihm bekehren und ihm als Herrn und Heiland nachfolgen, wenn sie sich von ihm dann abwenden, nachdem sie das erkannt haben, dass er ihre einzige Rettung ist, aber sie dann denken, ja, das Judentum ist aber eigentlich doch gut genug und ausreichend für mich und das Evangelium nicht für sich in Anspruch nehmen, dann gibt es für sie keine Rettung mehr. Ja? Er schreibt sogar, sie kreuzigen Christus wiederum, ja, also weil sie sagen, das, was du gemacht hast, ist nicht gut genug für mich. Ich brauche dich nicht. Ja, die Leute, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, die wollten ihn nicht. Die Juden haben ihn ans Kreuz genagelt, weil sie nicht an ihn glauben wollten. Und das machen auch Menschen, die das Evangelium bewusst ablehnen. Aber das sind nicht Gläubige, das sind solche, die vielleicht eine Zeit lang Teil der Gemeinde waren, die begeistert mitgelaufen sind, sage ich jetzt mal, wie Sascha das auch in seiner Predigt letzte Woche gesagt hat, das sind so falsche 50er-Christen. Ja? Von außen sehen die genauso aus wie die richtigen Christen, die kennen auch die Sprache vielleicht der Gemeinde, aber wenn es dann so um Probleme im Leben geht oder um wahre Opfer, die man für seinen Glauben bringen muss, dass man vielleicht nicht das bekommt von Gott, was man gerne von Gott erwartet, dass er einen gibt, dann wenden diese Leute sich oft von Jesus wieder ab, ja, diese falschen 50er-Christen. Ja. Und an diese Leute schreibt der Hebräerbriefautor. Und erleuchtet oder angeleuchtet bedeutet einfach, sie haben es verstanden. Ja. Sie waren ganz nah dran, das für sich in Anspruch zu nehmen. Aber sie haben es nicht gemacht. Und es gibt tatsächlich Ausleger, die diese Stelle so auslegen, als dass man sein Heil wieder verlieren kann. Ja, wenn man nicht alles daran setzt, mit Jesus sein Leben zu leben. Aber mit dieser Lehre geht einher, dass man als Christ etwas dafür tun muss, dass man errettet wird. Dass man als Christ etwas dafür tun muss, dass man nicht vom Glauben abfällt. Und deswegen finde ich, ist diese Lehre gefährlich, weil wenn wir uns das Evangelium mal anschauen, dann bleibt nichts für uns selbst übrig, kein bisschen, worauf wir stolz sein können, weil Jesus hat alles getan und wir dürfen uns in ihn ausruhen, wenn wir das im Glauben annehmen, wenn wir ernsthaft an ihn glauben. Ja, wir können nicht durch Werke errettet werden. Und das widerspricht ja auch dem Kern des Evangeliums, weil das Evangelium sagt ja, wir können gar nichts vollbringen. Ja, Christus hat alles für uns getan, er ist sündlos für unsere Schuld gestorben. Er hat die Gerechtigkeit gehabt, die wir eigentlich vor Gott haben müssen und wir erben sie bedingungslos aus Gnade, weil er sich dazu entschlossen hat. Wir müssen nur an ihn glauben, ja. Und dieser Glaube, selbst der ist in Gott gewortet. Ja, selbst wenn wir glauben, dann sorgt Gott dafür, dass wir auch in der Ewigkeit bei ihm ankommen. Das ist nicht an uns, das liegt nicht an uns, das zu tun. Und ich frage euch, was konnten wir dazu beitragen, dass wir errettet wurden? Was hat uns davon von anderen Leuten abgesetzt, dass wir von Jesus erlöst worden sind? Gar nichts. Welches unserer Werke hat uns vor Gott gerechtfertigt? Ich sage euch kein einziges. Wenn wir Jakobus dazu fragen oder sehen, was er dazu sagt, Jakobus 2, Vers 10, der sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, ist aber an einem verfehlt, der ist in einem schuldig geworden. Ja, wer sein Leben auf das Gesetz Gottes baut, so wie die Hebräerbriefempfänger, die dazu geneigt waren, weil ihr Glaube schwierig wurde, ja, sie wurden verfolgt. Wenn man wieder zu dem Gesetz zurückkehrt und meint, durch ein gutes Leben sich die Gunst Gottes erarbeiten zu können, das können wir nicht. Ja? Weil Jakobus sagt, wenn wir das Gesetz nur an einem Punkt übertreten, dann haben wir es ganz übertreten. Ja? Dann sind wir ganz schuldig geworden vor Gott. Wer bei seiner Rettung auf sich selbst baut und nicht völlig Jesus vertraut, ist verloren. Ja? Und das ist ja das Schöne am Evangelium. Wir können uns ganz in die Arme Jesu begeben, weil er alles für uns getan hat. Ja, wir mussten nichts mehr dafür tun oder wir müssen auch jetzt nichts mehr dafür tun, dass wir errettet worden sind. Weil wir haben das ewige Leben. Schlag mal mit mir Johannes 10 auf, Vers 27. Weil es ist auch immer wichtig, also wenn man jetzt auf die Idee kommt, dass dieser Abschnitt wirklich bedeuten würde, man könnte sein Heil verlieren, was es meiner Meinung nach eindeutig nicht ist und es widerspricht auch der Bibel. Man muss es immer im Kontext der ganzen Bibel sehen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt Johannes 10 aufschlagen, ab Vers 27, dann sehen wir schon, warum das nicht sein kann, dass man sein Heil verliert. Das ist ein schönes Bild, was Jesus hier gebraucht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und der Vater, ich und der Vater sind eins. Und manche Ausleger sagen dann, die an die Verlierbarkeit des Heils glauben, ja gut, niemand kann sie aus Gottes Hand reißen, ja, niemand kann dich aus Gottes Hand reißen, aber du kannst selber aus Gottes Hand springen. Das ist auch völliger Schwachsinn. Wenn Gott so mächtig ist, glaubt ihr, wir können selber aus seinen mächtigen Händen entspringen? Ich glaube nicht. Und ein weiterer Punkt ist, wenn ihr mal Johannes 5 mit mir aufschlagt, Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus ein entscheidendes Detail. Ich finde, auch das bestätigt nochmal, dass uns niemand das Heil wegnehmen kann. Matthäus 5, Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, was Jesus uns hier sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, der muss es sich nicht erst arbeiten, er muss nicht Angst haben, dass er es wieder verliert, sondern in dem Moment, wo wir uns zu Jesus wahrhaftig bekehren und das ernst meinen und ihm nachfolgen, in diesem Moment haben wir das ewige Leben. Nicht erst, wenn wir sterben und bei Gott sind. Nein, unser ewiges Leben haben wir jetzt schon. Jesus hat das auch gesagt. Wer an mich glaubt, der wird eine Ewigkeit leben. Ja? Wir müssen zwar diese Erde verlassen, aber wir werden in der Ewigkeit bei Gott sein. Und ihr seht also, dass die Bibel meiner Meinung nach sehr klar an diesem Punkt ist und deswegen kann diese Auslegung von Hebräer 6 auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht auf Gläubige angewandt werden. Und wir müssen uns auch keine Sorgen darüber machen, dass wir unser Heil verlieren, weil der Heilige Geist bewirkt ja auch, dass wir Heilsgewissheit haben. Also das ist ja auch ein Werk von ihm, das er in uns vollbringt. Ja, wollen wir nochmal zu den ersten Gruppen oder zu den Gruppen im Hebräerbrief zurückkommen und uns die nochmal ein bisschen genauer angucken. Die erste Gruppe, ich habe es gesagt, das waren Juden, die sich wirklich zu Jesus bekehrt haben und die viel Leid deswegen auf sich genommen haben. Wenn ihr mal mit mir Hebräer 10 aufschlagt, bezeugt er das auch, der Autor, Hebräer 10, Vers 23. Da ermutigt er sie, am Glauben festzuhalten, weil sie eben schon so viel Leid durchgemacht haben. Ja, und es geht irgendwie weiter. Manchmal ist das so im Leben. Wir erfahren Leid und denken uns, warum, wie lange geht das noch weiter? Und ja, andere ermutigen und sagen, ja, mach weiter, der Herr ist bei dir. Und das macht er hier auch. Hebräer 10, ab Vers 23, da steht, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander mahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, als Christen ist es auch manchmal so, wir fangen gut an. So am Anfang sind wir voller Euphorie für Jesus und wir sind bereit, alles für ihn zu tun, vieles für ihn aufzugeben. Aber umso länger wir mit Jesus unterwegs sind, umso mehr merken wir vielleicht manchmal, dass das anstrengender wird. So auch bei dieser Gruppe, ja, diese Leute, die kamen aus einem jüdischen Hintergrund, haben sich zu Jesus bekehrt, waren ganz mitgerissen und haben gerne dann vieles in Kauf genommen. Verfolgung, dass sie ihr Gut verkauft haben, um anderen zu helfen und sowas. Und dann haben sie gemerkt, er kam nach einem Jahr nicht, er kam nach zwei Jahren nicht, er kam nach ein paar Jahren nicht. Und dann wurde es immer schwieriger, weil sie dachten, der Herr kommt bald. Ja? Für die war diese Naherwartungshaltung, dass sie dachten, der Herr kommt morgen. Ja? Und deswegen war es natürlich so einfach für sie, dass sie gesagt haben, ich gebe für den Herrn was auf. Ja? Weil sie dachten, ja okay, wofür brauche ich das, wenn der Herr morgen sowieso wiederkommt. Aber als er dann ein paar Jahre nicht wiedergekommen ist, da war es natürlich schwieriger für sie, an diesem Glauben festzuhalten. Und ich glaube, der Herr, es ist nur Gnade, wenn der Herr uns in seinen Händen festhält und wir auch durch diese schwierigen Zeiten durchgehen. Aber ich glaube auch, das steht da im Hebräerbrief im Kapitel 12, dass das ein Zeichen von Gottes Liebe ist, wenn er auch Anfechtungen in unser Leben bringt, weil uns das in das Bild seines Sohnes verändert, ja. Und ich habe das auch oft in meinem eigenen Leben erfahren, dass ich manchmal gedacht habe, was kommt denn jetzt noch alles, ja? Und wie soll ich das alles aushalten? Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, wenn ich so über mein Leben nachdenken würde, ohne das ganze Leid wäre ich nicht so nah bei Jesus wie jetzt. Und ich habe ständig wieder Anfechtungen nötig, weil ich irgendwie nicht klug genug bin oder mein Herz so böse ist, dass ich mich vielleicht von Gott oder von Jesus wieder abwende, ja? Also ich merke, das Leid in meinem Leben ist nötig, damit ich nah bei meinem Herrn bleibe. Und das war bei den Hebräern auch so. Und deswegen werden sie ermutigt und ermahnt, an den Herrn festzuhalten und nicht zu anderen zweitrangigen Dingen zu gehen und da ihr Glück zu suchen. Und dann sehen wir, dass es eine zweite Gruppe gab. Wir lesen von ihnen zum Beispiel in Hebräer 2. Vers 1 bis 3, das waren die, die nicht abgeneigt waren zu glauben, aber sie haben auch nicht wirklich geglaubt. Sie haben sich das so freigehalten, so doch wieder zu ihrem alten Leben zurückzukommen. Und da schreibt er, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst den Herrn verkündigt und ist dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Was wir hier lesen ist, der Autor will die Empfänger, auch gerade diese Gruppe, die nicht abgeneigt waren zu glauben, aber nicht geglaubt haben, er will sie überzeugen, ihr habt ja schon gut angefangen, aber ihr müsst jetzt auch mal konkret mit Jesus diesen Schritt gehen und diese Errettung nicht verwerfen, weil es gibt nichts Besseres. Ja, und vielleicht sitzt ja heute Morgen auch jemand hier oder hört das online, der schon viel von Jesus weiß und das auch grundsätzlich gut findet, aber er ist wie so ein Schiff, das umhergetrieben wird von jeder Welle, der nicht weiß, wo er steht, ja, und Jesus lädt uns ein, zu sich zu kommen und bei ihm Ruhe zu finden, ja. ganze Sache mit ihm zu machen, ihm wirklich nachzufolgen, alles aufzugeben, was uns wichtig erscheint, weil wir wissen, es gibt nichts Bedeutenderes als ihn. Ja? Auch heute lädt er uns zu sich ein und möchte uns sagen, ihr dürft zu mir kommen, bei mir werdet ihr Ruhe finden und ihr müsst nicht mehr auf der Suche sein nach Erfüllung. Und dann zuletzt lesen wir von der dritten Gruppe von Leuten und bei ihnen handelt es sich um ungläubige jüdische Menschen, die das Evangelium bewusst abgelehnt haben. Diese Leute haben das Evangelium zwar gehört, verstanden, aber dann auch bewusst abgelehnt. Sie wollten nicht daran glauben. Gerade wenn wir mal in Kapitel 9 schauen, zum Beispiel Vers 14, dann sehen wir das, dass er die auch überzeugen will. Und das geht auch uns, wenn wir mit Leuten zu tun haben, denen wir ganz oft schon von Jesus erzählt haben, die uns immer wieder unmissverständlich klar machen, ich will nicht an diesen Gott glauben, dann dürfen wir trotzdem nicht aufgeben. So wie der Autor des Hebräerbriefs. Er schreibt zum Beispiel hier, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist ein makelloses Opfer, dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ja, das ist ein sehr gutes Argument, was der Autor des Hebräerbriefs hier vorträgt. Er sagt, nehmt doch endlich Jesus ganz im Glauben an, weil ihr werdet bei ihm mit eurem Gewissen zur Ruhe kommen, von euren toten Werken, weil sie haben ja versucht, durch Werke gerechtfertigt zu werden oder Gottes Gunst zu arbeiten, aber das konnten sie nicht. Aber weil Jesus eben ein vollkommenes Opfer schon gebracht hat, das ist ja in der Vergangenheit gewesen, das ist abgeschlossen. Er hat das Werk am Kreuz schon vollendet. Ja, wir können, wenn wir an ihn glauben, das in Anspruch nehmen. Wir müssen nicht wie die Leute aus dem Alten Testament darauf warten, dass er das irgendwann mal tut, dass der Messias irgendwann noch kommt, ja, wie die Juden heute, die noch auf ihn warten. Ja, wir wissen, er war schon da und wir können das für uns in Anspruch nehmen. Und wer noch nicht an Jesus glaubt, der hat kein ruhiges Gewissen, der kommt nie zur Ruhe, weil er ständig davon umhergetrieben ist, dass er auf der Suche ist nach Erfüllung. Und der Autor sagt, ihr werdet erst zur Erfüllung kommen, nicht durch das Tun von toten Werken, sondern durch das Blut von Jesus Christus. Und daran denken wir auch gleich beim Abendmahl. Ja? Wir denken daran, weil wir an Jesus glauben, was er für uns getan hat. Und wir haben es auch nötig, dass wir immer wieder daran denken, weil das so groß ist und unvorstellbar, dass Gott selbst Mensch wurde und sich hingegeben hat, dass er sein Blut, das nicht vergleichbar ist mit dem Blut von Tieren, weil das Blut von Tieren kann uns nicht von Sünden reinigen, sondern nur das Blut von Jesus kann uns von Sünden reinigen. Und daran dürfen wir denken, die wir schon glauben, aber vielleicht, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, darfst du wissen, du darfst zu ihm kommen und du wirst Vergebung deiner Sünden bei ihm erfahren. Und ihr seht also, am Ende des ersten Punktes, wo es um den Autoren und die Empfänger ging, sind wir schon in die Theologie, also in den Inhalt des Briefes eingestiegen, weil das nicht voneinander zu trennen ist, weil der Autor und die Empfänger, die haben ja etwas, was sie beschäftigt hat. Und wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit dem Inhalt des Briefes. Aber im zweiten Punkt wollen wir noch einen besseren Eindruck davon bekommen, worum es inhaltlich genau um diesen Brief geht. Ich habe schon viele Sachen erwähnt, aber wir wollen das einfach nochmal ein bisschen übersichtlicher machen. Wenn man den Kontext des Briefes betrachtet, dann sieht man, dass er höchstwahrscheinlich an Menschen mit jüdischem Hintergrund geschrieben ist. Das habe ich ja eben schon gesagt. Sie waren einst Juden, die zum wahren Glauben an Jesus gekommen sind, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch viele Juden, die noch im Judentum geblieben sind. Und diese Christen hatten das Problem, dass sie durch den Einfluss der anderen, die nicht glaubten, in der Gefahr standen, vielleicht von Jesus abgelenkt zu werden oder zum Gesetz zurückzukehren. Und davor warnt der Autor sie. Die anderen waren solche, die das Evangelium von Jesus gut fanden, aber Jesus nicht wirklich nachfolgen wollten und nicht bereit waren, für ihn zu leiden, haben wir eben auch gehört. Und die anderen waren solche, die das Evangelium sogar bewusst abgelehnt haben, die gesagt haben, ich will damit gar nichts zu tun haben. Und alle Personen aus diesen drei Gruppen Um alle Personen aus diesen drei Gruppen zu erreichen, argumentiert der Autor des Hebräerbriefs so, dass Christus besser und erhabener ist als alles andere aus dem Judentum, aus dem Alten Bund. Zusätzlich war es anscheinend auch so, dass die Leute dort, die den Brief empfangen haben, dazu geneigt waren, dass sie Jesus degradiert haben zu einem Engel. Es wird auf jeden Fall so aus dem klar, was der Autor des Briefes schreibt. Sie haben also behauptet, dass Psalm 8, das wollen wir auch gleich lesen, bedeutet, dass Jesus niedriger wäre als die Engel. Aber wir lesen das gleich, dass sie das damals schon aus dem Zusammenhang gerissen haben und dass das für sie einfach nur ein Argument war, wie sie den Verfolgungen und dem Glauben an Jesus entfliehen können. Indem sie gesagt haben, Jesus ist nicht Gottes Sohn, sondern Jesus ist niedriger als ein Engel. Er ist sozusagen ein Geschöpf. Um dem dann entgegenzuwirken, beginnt der Hebräerbrief mit einem Lobpreis, ja, von der Größe und Erhabenheit des Sohnes Gottes. Dem Autoren war es wichtig, direkt einen Punkt zu setzen und nicht erst mit einem Gruß oder sowas anzufangen, sondern es geht direkt um Jesus, den Sohn Gottes. Schlag das mit mir mal auf, Hebräer 1, Vers 1 bis 3, das ist direkt so ein Wumms. Ja, da steht in Hebräer 1, ich lese es gleich vor. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich selbst, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Was für ein Anfang für einen Brief, oder? Nicht erst ein Gruß oder irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern er steigt direkt mit einem Hammer ein. Er widerlegt das, was die Leute umhergetrieben hat, teilweise in dieser Gruppe von Leuten, die behauptet haben, Jesus sei nicht der Sohn Gottes. Und er macht die ganz klar, dass Jesus viel erhabener ist als der alte Bund, weil früher hat Gott zu seinem Volk Propheten gesendet, die dem Volk das offenbart haben, was Gott ihnen sagen wollte. Aber diese Propheten waren Menschen und sie haben immer nur einen Teil von Gott offenbart. Ja, man wusste zum Beispiel auch im Alten Testament schon, dass einmal ein Messias kommen wird und dass er die Schuld des Volkes tragen wird, aber sie haben so vieles nicht gewusst. Und in Vers 1 steht das, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und das ist so ein großer Unterschied, ja. Während im Alten Testament beim Alten Bund nur Propheten da waren, die Menschen waren, die auch Fehler hatten, die auch von ihrer Art natürlich nicht so Gott widerspiegeln konnten wie Jesus selbst, weil wir lesen hier, er ist Gott selbst, ja, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Ja, Jesus ist der, dem alles gehört. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Und dieser Jesus, er ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt, freiwillig. Nicht so, wie die Hebräer gesagt haben, dass er niedriger wäre als Engel, sondern er hat sich selbst freiwillig erniedrigt, um am Kreuz für uns zu sterben. Und das ist der erste große Vergleich, womit der Brief beginnt. Und darauf folgen viele weitere Vergleiche. Und es ist der Vergleich zwischen der Offenbarung Gottes im Alten Bund durch Propheten, wo er sich auf vielerlei Weise geoffenbart hat, zum Beispiel durch Träume oder auch, dass er direkt mit den Propheten geredet hat. Manchmal haben Propheten auch irgendwie durch ihr eigenes Leben was dem Volk spielen müssen oder auf so eine Art Theaterstück machen müssen. Jesus war Gott selbst, ja, er ist der Abdruck von Gott gewesen, wie so ein Stempel oder ein Siegel, das man irgendwo aufdruckt. Es ist sozusagen eins zu eins Gott. Und Natürlich ist das der Höhepunkt der Offenbarung Gottes, wenn Gott selbst auf die Erde kommt und uns alles lehrt, was wir wissen müssen, um mit Gott leben zu können. Und er hat ja auch dadurch, dass er Mensch wurde, das Werk am Kreuz vollbracht. Er hat sein Blut, haben wir hier gelesen, nachdem er er hat sich selbst, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ja, Jesus ist ja nicht einfach so Mensch geworden, sondern er hat ja das Ziel, dass er uns von unseren Sünden reinigen wollte, durch sein eigenes Blut, woran wir gleich denken werden. Und das ist doch so viel krasser. Und das sagt der Autor auch den Empfängern des Briefes. Ihr wendet euch jetzt wieder an die alten Propheten zu, aber ihr habt doch in Christus die vollkommene Offenbarung. Während ihr im alten Bund nur erahnen konntet, was Gott einmal tun wird, um euch zu erretten, wisst ihr doch jetzt in Christus, wie ihr errettet werden könnt, dass ihr an ihn glauben könnt und dadurch errettet werdet, Vergebung eurer Sünden erfahren werdet und das ewige Leben erben werdet. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr darin nicht falsch liegt, weil dieser Jesus ist nicht ein Mensch nur, sondern er ist auch Gott und er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. Er ist der Mächtigste, den es in diesem Universum gibt. Und er hat von Gott alles geerbt, sozusagen. Und was für ein Argument, oder? Und so geht's im Hebräerbrief weiter. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Wir werden Vers für Vers durch diesen Brief weitergehen. Aber ich will euch noch ein bisschen aufzeigen, welche Vergleiche noch so kommen. Und alle diese Vergleiche zeigen das, wozu die Leute geneigt waren, dass sie wieder zum alten Leben zurückkehren, in dem Fall zum Judentum. Bei uns wäre es eher, dass wir vielleicht zu unserem alten Leben zurückkehren, was vor unserem Glauben an Jesus war, vielleicht wo wir uns an nichtige Dinge geklammert haben. Und das machen wir vielleicht heute noch. Ich kann nur für mich sprechen. Manchmal lasse ich mich so leicht von Sachen ablenken. Aber wir sollten hauptsächlich auf Jesus schauen, ja. Und er ist viel besser und erhabener als alles andere. Ich zeige euch dann jetzt noch in so einem Kurzüberblick, was noch so für Vergleiche kommen. Also zum einen geht es dann um den Vergleich, dass Jesus erhabener ist als die Engel, weil das war so ein Hauptanliegen von ihnen, so eine große Frage, die im Raum schwebte, weil sie haben, das sieht man wirklich an der Argumentation des Autoren, dass sie geglaubt haben, dass Jesus niedriger wäre als ein Engel. Wenn ihr es mal mit mir aufschlagen wollt, Psalm 8, Vers 5 bis 6, erstmal. Also es gab Leute in dieser Gruppe von Menschen, auch unter den Christen oder die sich da eingeschlichen haben, die haben Psalm 8 vorgelesen und gesagt, schaut mal in Vers 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Und dann hören sie auf und haben gesagt, so, seht ihr, Jesus ist niedriger als die Engel, denn hier steht ja von Jesus geschrieben, oder? Und hier steht schwarz auf weiß, Jesus ist niedriger als die Engel. Aber dann haben sie einfach den Kontext außen vor gelassen, weil wenn wir weiterlesen, dann widerspricht das schon eigentlich dem Inhalt von Psalm 8. Also weil wir können es schon in Psalm 8 lesen, dass es das nicht bedeutet. Weil wenn wir jetzt mal weiterlesen, ich lese das nochmal von Anfang an. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Und jetzt kommt, was diese Auslegung schon widerlegt, die sie hatten. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Und dann geht er eben halt in Hebräer 1 darauf ein und sagt in Vers 1 bis in Vers 1 ab Vers 4. Da sagt er, und erst umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Was der Autor des Hebräerbriefs deutlich macht, und das erklärt er auch später noch, auch den ganzen Psalm, dass Jesus sich erniedrigen musste, um später erhöht zu werden, um halt auch für unsere Sünden zu sterben. Das kommt in Kapitel 2. Aber hier in diesem Kapitel 1 macht er schon deutlich, Jesus ist größer als die Engel, weil die Engel sind ein Geschöpf Gottes oder sind Geschöpfe Gottes, während Jesus Christus Gott selbst ist. Er wurde nicht geschaffen. Und er ist Gottes Sohn. Und deswegen widerspricht der Autor des Hebräerbriefs ganz eindeutig diesen Leuten, die gesagt haben, Jesus ist niedriger als Engel. Und er sagt dann noch in Hebräer 2, Vers 15 bis 18, dass Jesus sich freiwillig eine Zeit lang erniedrigte und zu diesem Zeitpunkt niedriger als Engel war, als er halt im Tod war, weil er dies tun musste, um die Opfer für unsere Sünde, um das Opfer, das für unsere Sünde nötig war, zu vollbringen. Zusätzlich hat ihn dieses Werk dazu befähigt, unser hoher Priester zu werden, was auch ein großes Thema im Hebräerbrief ist, dass Jesus sich selbst erniedrigt hat, selbst in Anfechtung der Sünde war, damit er eben mit uns mitleiden kann und vor Gott für uns eintreten kann. Das ist auch ein ganz großes Thema im Hebräerbrief. Nach diesem Vergleich der Engel, dass Jesus höher als Engel ist, kommt dann in Kapitel 3 bis 4 der Vergleich, dass Christus auch über die wahrscheinlich bedeutendsten Personen des Alten Bundes erhaben ist. Christus ist größer als Mose und Josua. Und dann macht er deutlich, dass der priesterliche Dienst von Christus über den priesterlichen Dienst von den Leviten erhaben ist. Kapitel 4, 14 bis Kapitel 8. Ja, weil das wollten auch viele, die unschlüssig waren und die vielleicht noch mitten so im Judentum drin waren, die haben gesagt, ja, lass uns doch wieder zu unserem alten Glauben zurückkehren, lasst uns wieder Opfer bringen. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil das Opfer, was Jesus gebracht hat, das ist doch viel kostbarer und das Opfer und Blut von Tieren, das kann eure Sünden gar nicht tilgen. Das war nur ein Bild für das, was in Christus mal erfüllt wird. Das war also ist ein sehr großer Teil des Hebräerbriefs. Und dann im letzten Vergleich macht er noch deutlich, dass das Opfer von Christus den Opfern, also da geht es nochmal konkret um die, nicht um den Priesterdienst, sondern um das Blut Christi, dass das überlegen ist. Kapitel 9 bis 10, 18. Wir sehen also, dass der Hebräerbrief durchzogen ist mit vielen Vergleichen, die uns deutlich machen, Christus ist über alles hoch erhaben, ja. Wir haben vielleicht nicht diesen Bezug zu diesen ganzen jüdischen Dingen. Ich muss euch wahrscheinlich auch viel erklären, wenn wir durch diese einzelnen Punkte durchgehen. Aber was wir haben, ist dieses Verständnis, dass wir genauso wissen, auch wir hatten ein Leben, was wir hatten, bevor wir an Jesus geglaubt haben. Und manchmal sind wir vielleicht auch dazu geneigt, zu diesem Leben zurückzukehren oder andere wollen uns dazu verleiten. Und wir können dann vollen Mutes auch durch die Ermutigung aus dem Hebräerbrief sagen, nein, Jesus ist größer als alles andere. Kein Hobby, kein Beruf, keine Karriere, keine Familie, keine Beziehung ist größer als er, sondern er ist alles, was ich brauche. Er ist meine völlige Erfüllung. Und was ich auch noch sagen will, auch so ein bisschen als Ermutigung für uns vielleicht, wir denken ja immer, dass die Empfänger des Hebräerbriefs sehr unreife Christen waren, weil wir diese Stelle aus Hebräer 5 kennen, schlag das mal mit mir auf. Hebräer 5, Vers 12. Aber eigentlich waren sie gar nicht so viel anders als wir. Da lesen wir, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übungen geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. An dieser Stelle lesen wir nicht davon, dass die Hebräer per se unreif in Gottes Wort waren, sondern wir lesen hier, dass sie es nötig hatten, dass ihnen erneut das Evangelium gepredigt werden musste. Und jetzt denken wir vielleicht, aber warum sollten sie das Evangelium hören, wenn sie schon gläubig waren, wenn sie schon zum Glauben gekommen sind? Was meint ihr, ist das Evangelium nur für Nichtchristen oder ist es auch für Christen? Ich hoffe, ihr kennt die Antwort. Das Evangelium ist natürlich auch gerade für uns Christen, weil wir immer wieder mit Sünde und Anfechtungen zu kämpfen haben und wir wissen, dass wir oft fehlen. Und dann geht uns das Evangelium heute immer noch, dass wir wissen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus hat alles getan und ich kann nichts tun. Und dann kann ich, das tröstet mich auch, wenn ich weiß, ich fühle mich vor Gott total schlecht, weil ich gesündigt habe. Aber dann tröstet mich, dass Jesus sich trotzdem völlig für mich hingegeben hat, obwohl er wusste, was für ein großer Sünder ich bin. Und deswegen müssen auch wir Christen, wie die Hebräer, die dazu geneigt waren, wieder zum Alten zurückzukehren, wir müssen genauso das Evangelium immer wieder hören, weil wir, wie wir es auch im 2. Petrusbrief gehört haben, wir sind sehr vergessliche Menschen. Wir haben es immer wieder nötig, erinnert zu werden. Und wenn wir so stark sind in diesen Grundfesten unseres Glaubens im Evangelium, dann sind wir auch bereit für die tieferen Sachen der Bibel. Aber das ist nicht so entscheidend. Vielmehr ist wichtig, also dann können wir entscheiden, was gut oder schlecht ist. Aber entscheidend ist, dass wir uns vor allen Dingen nah bei Jesus aufhalten und sein Evangelium gut kennen und das immer wieder von uns auch in Anspruch nehmen, dass wir uns damit trösten, auch gegenseitig. Und die Hebräerbriefempfänger, sie hatten es auch nötig, wieder ermutigt zu werden, weil sie hatten gut mit Jesus angefangen. Wir haben es eben gelesen in Kapitel 10, 32. Sie haben sogar viele Anfechtungen in Kauf genommen, aber jetzt waren sie entmutigt und mussten wieder das Evangelium hören. Und so ist das auch bei uns. Vielleicht gab es viele Sachen, die uns im Leben niedergedrückt haben, aber dann ist vielleicht heute wieder ein guter Zeitpunkt, dass wir uns darauf besinnen, was Jesus alles für uns getan hat und dass er viel erhabener ist als alle Dinge, die uns vielleicht Trost zu geben scheinen mögen, aber das eigentlich nicht machen. Weil nur Jesus der ist, der unser Herz trösten und stillen kann. Und schlussendlich wissen wir durch den Hebräerbrief, dass Christus unser hoher Priester geworden ist, der auch für uns einsteht, wenn wir gesündigt haben. Ja. Viele denken, oh nein, wenn ich gesündigt habe, ist Gott total enttäuscht von mir und ich kann mich dann eine Zeit lang gar nicht mehr in Gottes Gegenwart blicken lassen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also Gott ist allwissend und er weiß schon, bevor wir sündigen überhaupt, dass wir sündigen werden. Und das hat ihn nicht davon abgehalten, uns trotzdem zu erlösen, am Kreuz von uns zu sterben. Im Gegenteil, Christus hat das sogar gemacht, um mit uns mitfühlen zu können, zu wissen, wie schwer die Sünde an uns nagen kann, damit er eben auch bei Gott dem Vater, der das nicht kann, weil er ohne Sünde ist, dass er das erlernt hat. Ja, wir lesen das im Hebräerbrief, er hat es erlernt. Er musste es als Mensch erlernen, dass er unser hoher Priester sein konnte, weil erst als Mensch wusste er, wie man sich als Mensch fühlt, weil Gott ist heilig und vollkommen und weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, mit der Sünde konfrontiert zu sein, aber Jesus wusste das schon. Und deswegen ist er unser hoher Priester geworden und das ist auch eine große Ermutigung für uns, dass er jetzt beim Vater für uns einsteht. Wenn der Teufel uns vielleicht verklagt, wie er Hiob verklagt hat, so steht Christus auf der anderen Seite und steht für uns ein. Und das ist schön. Und zum Schluss will ich nochmal zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Wir haben uns einen kleinen Überblick über den Hebräerbrief verschafft. Wir können uns bei weitem nicht alles angucken, aber das kommt nach und nach und das ist auch gut so. Aber das war so der grobe Überblick. Und es hat uns offenbart, aus welchem Hintergrund sie kommen und was ihr Problem war. Ihr größtes Problem war, dass sie aufgrund von Anfechtungen versucht waren, ihr Leben mit Jesus aufzugeben und zum Judentum zurückzukehren, zu ihrem alten Leben. Und vielleicht sind wir das manchmal auch. Wobei ihr altes Leben im Judentum überhaupt nicht vergleichbar mit dem vollkommenen Leben in Christus ist. Nur durch Christus können wir erlöst werden und das ewige Leben mit ihm bekommen. Der Autor macht deutlich durch die ganzen Vergleiche, dass Christus viel erhabener ist als alle Dinge aus dem alten Bund. Denn Christus ist Gott selbst und er wurde Mensch und durch sein Errettungswerk hat er uns Gott ganz offenbart. Durch Christus bekommen wir Zugang zu Gott und zum ewigen Leben, wenn wir an ihn glauben und ihn nachfolgen. Wenn wir eben keine falschen 50er sind, wenn wir ganze Sachen mit Jesus machen. Und das können wir nicht aufgrund unserer eigenen Kraft, sondern weil Gott uns dazu befähigt. Und genauso haben wir gesehen, dass es auch bei den Empfängern verschiedene Gruppen gab. Ja, manche haben gar nicht an Jesus geglaubt und mussten noch Jesus im Glauben annehmen. Andere gingen eine Zeit lang mit Jesus durchs Leben und haben sich dann von ihm abgewandt. Ja. Aber es gibt keine andere Errettung als nur in Jesus. Und wenn ich den Hebräerbrief mit einem Satz beschreiben müsste, dann würde ich sagen, setze dein Leben ganz auf Jesus und vertraue auf ihn, weil es nichts Besseres gibt. Oder wenn ich es mit den Worten des Autoren des Hebräerbriefs sagen müsste, in Hebräer 13, da sagt er, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Ja, manche nennen dieses Buch sogar, das war eine Predigt. Jenny hat mir das gesagt, wenn man das in der Hörbibel anhört, sind das so 40 Minuten. Also es war eigentlich eine Predigt, die die Zuhörer dazu ermutigen sollte, wieder an Jesus festzuhalten. Und ich schließe mit den Worten aus Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut seines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem ihr in euch das wirkt, was für ihn vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott bewirkt das durch Jesus Christus, was wir nicht zu tun vermögen können. Und das ist das Schöne. Amen.